Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Islam ist. Mein Name ist Abdussamad.
Und ich bin Abdeljalil.
Normalerweise kennt ihr uns vom Podcast Pril und Kral. Und heute sind wir wieder auf anderem Gefilde unterwegs hier.
Genau. Heute sind wir wieder im Dienste von Islam ist unterwegs und dürfen ein nettes Thema heute wieder mit euch besprechen, obwohl es ist nicht ganz so nett, aber nenn es uns doch mal, lieber Abdussamad.
Wir reden heute über innermuslimischen Hate Speech.
Okay.
Was sind so typische, was verbindest du, wenn du so in der innermuslimischen Diskussion oder so, was verbindest du da mit Hate Speech? Also wo fällt dir das auf? Hast du damit auch schon zu tun gehabt? Die kann ich auch beantworten.
Nein, natürlich nicht. Noch nie Hasskommentare gelesen.
Aber mal außerhalb, sagen wir mal, bevor man sich so öffentlich hingestellt hat und so eigentlich gezeigt hat, wer man ist, was man ist und halt so Teil des Diskurses geworden ist, wie hast du Hate Speech wahrgenommen?
Also ich habe vielleicht so meine persönliche Erfahrung in dem Bereich ist, also ich bin ja schon sehr langjähriger Internetnutzer, also schon auch bevor es so breit war und bevor es so wirklich soziale Medien gab und so. Und damals schon gab es ja so einen Trend, das war aber alles harmlos im Gegensatz zu heute, dass Leute sich gerne gegen jemanden aufgetan haben, Leute fertig gemacht haben, gemobbt haben in Chats und was weiß ich wo. Jetzt, wenn man es auf die innermuslimische und heutige Zeit projiziert, ist meines Erachtens so, es gibt so eine Vorlage des Denkens irgendwie oder ein islamisches Verständnis, das so zumindest im Internet oder bei einer gewissen Zielgruppe so als ja, gesetzt gilt und alles, was darüber hinweg gedacht wird, Meinungen dazu geäußert werden, werden halt gehatet. Dann gibt's ja immer so Trends halt, ne? Aber was halt, sag ich mal, innermuslimisch schon lange als Hate Speech ja da ist, sind ja die typischen Takfiris beispielsweise.
Ja.
Das sind ja immer so diese Online-Scharia-Polizei.
Ja.
Und setzen alles unter ungläubig, was nicht deren Meinung entspricht. Und die gibt's ja auch schon ewig und zwei Tage.
Ja, meistens ist das ja so, dass die vorgeben, also die geben den Diskurs vor, sagen zum Beispiel, Musik ist haram. Mhm. Die setzen das dann. Und dann alles, was irgendwie dagegen ist, dann gehen die aktiv, glaube ich, auf Suche und alle, um zu schauen, alles, was dagegen ist, irgendwie niederzumachen.
Ja, ich glaube, also weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, dass sie wirklich suchen. Ich glaube, viele heutzutage ist das ja so ein bisschen, es gibt halt so gewisse Accounts und gewisse Kanäle, die halt eine gewisse Reichweite haben. Und da gibt es ja, die haben ja immer dann gibt es ja so gewisse Untertanen oder Läufer von denen. Und wenn die irgendwo was mitkriegen, dann schicken die das den Leuten zu. So, weißt du, wo die wissen, die sind ja auch so. Und dann, wir kriegen ja auch ständig immer so irgendwelche Sachen so, was haltet ihr davon? Guck mal, was der geschrieben hat. Guck mal, was die gesagt haben. Mhm. So, ne? Aber bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie mit Hate reagieren oder oft entweder irgendwie fundiert reagieren oder gar nicht reagieren, je nachdem, was da einem zugeschickt wird. Aber was du meinst, ist genau das, dann gehen die dahin, kriegen das irgendwie mit und ja, und dann wird dann Takfir à la Lehrbuch verübt.
Ja, und dann so, lass sie, sie können das eh nicht, sie wissen das eh nicht oder sie werden gesteuert, sie werden bezahlt, sie werden...
War nicht so die einer der frühesten Online... Online Hate Speech oder Hate Sprüche, so möge Allah euch recht leiten oder vernichten. War das nicht so, war doch schon so die ersten Anfänge da, so vor 10 Jahren oder so.
Ich glaube, das war so, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das war eigentlich so das Netteste, aber eigentlich ist das so das Niederträchtigste, weil dieses Rechtleiten wünschen die einem eh nicht. Weil es denen darum gar nicht geht, denen geht es eigentlich nur um Vernichten, aber so eine Art was Gutes, damit, also so eine Art psychologisches Ding, so weißt du, was Gutes schicken, damit man sagen kann, ja, ich habe doch was Gutes gewünscht.
Ja. Ja, und heute findet man ja eher sowas wie Shaitan ist verwirrt.
Ja. Also ja, in vielen Bereichen, also gerade, also wenn man so auf Themen geht, so in denen halt häufig Hate Speech aufkommt, sind ja halt so dieses Shaitan ist verwirrt, ist ja meistens so, keine Ahnung, eine Frau kleidet sich nicht nach deren Verständnis, wie eine Frau sich zu kleiden hat.
Aber ganz kurz, aber was sagt denn, was soll, also vielleicht kannst du noch mal kurz so erklären, was überhaupt dieses Shaitan ist verwirrt aussagen soll. Also was?
Also dieses Shaitan soll aussagen, so selbst Shaitan ist durcheinander. Selbst Shaitan kommt nicht mehr klar, wenn er das sieht. Also eigentlich sollte Shaitan dich, wie heißt nochmal, dich verwirren, aber selbst der kommt nicht klar. Also zum Beispiel, eine Frau, eine Kopftuch tragende Frau raucht. Dann kommt so meistens der Kommentar so, Shaitan ist verwirrt. Oder
keine Ahnung, sie trägt Turban statt jetzt so.
Genau, ja.
Was weiß ich, oder ihre Arme kann man sehen, oder ein Haar guckt raus, oder was weiß ich, für ein Quatsch.
Da könnte man sich auch wieder so voll verirren, weißt du, in dieses Thema, so halt diese Moral, diese selbst gesteckten Moralvorstellungen, so weißt du, die dann halt von diesen Verbreitern von solchen Weltbildern.
Aber interessant ist es, dass bei Frauen, also dann auch in dem Fall jetzt, weil wir im innermuslimischen Bereich jetzt gerade reden, also dann von Muslimas, also weiblichen Musliminnen, das, aber im Allgemeinen wird das ja auch so betrieben, dass das immer sehr stark dann halt auch sexualisiert wird. Also es geht immer gegen das Geschlecht und ja, immer irgendwie gegen, in Anführungszeichen, die Ehre oder keine Ahnung, dass man immer so diese Weiblichkeit in Frage stellt. Wir hatten ja in einer unserer Podcasts ja auch über toxische Männlichkeit geredet. Und Anlass dafür war ja auch so ein Angriff von so einem vermeintlichen Influencer, muslimischen Influencer. Der hat ja auch irgendwie 25.000, 27.000 damals gehabt, mittlerweile bestimmt auch schon wieder ein paar mehr. Mhm. Und der ist ja dann auch gegen eine Frau, eine muslimische Frau vorgegangen und hat da halt ständig irgendwelche Kommentare irgendwie geschrieben, lerne auch erstmal kochen oder in die Küche, ich weiß, kann dir jetzt nicht mehr 1:1 wiedergeben, aber sowas in der Art, lerne erstmal kochen, geh in die Küche und du siehst aus wie ein Mann, du bist gar keine Frau und so weiter. Also es geht immer, besonders bei Frauen, immer in diese Richtung.
Ja, also absprechen von Weiblichkeit. So, du bist eigentlich ein Typ, weil so wie du dich verhältst, wer wie ein Mann redet oder wer sich wie ein Mann verhält, den sollst du auch wie ein Mann behandeln. So dieses dieses Konzept. Und das andere, so sexualisierte Gewalt dann halt auszusprechen, keine Ahnung, jugendfrei, also du solltest erstmal irgendwie,
weißt du, was ich meine? Gibt es das war jetzt nicht im muslimischen Kontext, aber das hatte ich auch während meiner Recherchen gesehen, dass so Leute sowas zum Beispiel geschrieben haben, an Frauen, dich sollte man irgendwie durch die Domplatte schicken an Silvester oder so. Also
ja.
So, weißt du, das ist so rechts und ekelhaft und in jeglicher Weise aber auch so verschachtelte Menschenfeindlichkeit in einem Satz irgendwie. Aber das sind so typische Sachen. Also man wünscht irgendwie sexuelle Gewalt, Verstümmelung, irgendwelche komischen sexuellen Gedanken, die total krankhaft sind. Also das.
Wenn du dich so kleidest, dann sollten Männer dich auch, wie heißt noch mal, dann sollten Männer
dich, brauchst du dich auch nicht wundern,
behandeln, ja.
Genau. Aber sind halt, wie gesagt, ich glaube, Frauen sind da halt oft, sehr oft betroffen, besonders halt im muslimischen Kontext, wenn sie, sobald sie nicht dem Konzept der Hater irgendwie entsprechen oder dem muslimischen Konzept, also dass eine Frau, was weiß ich, komplett verschleiert ist, gewisse Dinge nicht macht. Also wenn man jetzt, heutzutage leben wir ja zum Glück in einer Zeit, wo es auch online halt gewisse islamische Vielfalt gibt. Man sieht, also wenn man beim Thema muslimische Frauen sieht man Frauen, die Mode machen, Mode zeigen, typische Beauty-Blogger und YouTuber, Influencer, die den ganzen Tag nur von Schminke und was weiß ich was reden. Das gibt es ja alles und ist ja auch okay und schön und gut. Soll jeder machen, was ihm liegt und was ihm Spaß macht. Aber genau in diesen Bereichen findet man ja immer dann diese vermeintlichen Moralapostel, die dann halt solche Kommentare ablassen und das alles dann als schändlich und haram und was bist du für eine Frau und dich sollte man und etc.
Aber genau, also die nutzen Hate Speech so als Waffe, um Frauen wieder aus dem Diskurs rauszunehmen. Die kommen darauf nicht klar, dass Frauen Teil des Diskurses sind, Teil der Gesellschaft, dieser Zeit, so, weißt du, dass wir, die Beispiele, die du gerade alle aufgezählt hast, dass Frauen das auch machen, so, weil das geht nicht. Beispielsweise sieht man es ja auch voll oft, wenn zum Beispiel Frauen sich dafür entscheiden, das Kopftuch abzulegen. Reden wir noch nicht mal von dieser offensichtlichen Hassrede, die passiert, wo ganz klar der Frau gesagt wird, so, was du machst, ist schlecht. Ich finde schon allein, dass sich manche Leute anmaßen, eine Frau dahinzustellen, so nach dem Motto, erstmal als ihr so eine Art Vorbildfunktion dann irgendwie aufdrücken zu wollen, nach dem Motto, ja, was sollen jetzt andere junge Frauen denken, die Kopftuch tragen? Für mich ist das zwar keine direkte Hasssprache, so, das ist zwar eine Meinung, aber ich finde, das ist auch auf eine gewisse Art und Weise unterdrückend. So, in Kommentarbereichen, zum Beispiel Frauen, die sich dagegen entschieden haben, oder warte nochmal, jetzt kommen wir wieder rein.
Also Shaitan ist verwirrt.
Shaitan ist verwirrt, ja genau. Und die zweite Sache ist, in Kommentarbereichen Frauen irgendwie zu fragen, warum hast du das gemacht? Du sahst doch so gut aus mit Kopftuch, warum denn jetzt ohne? Das ist für mich so ein übergriffiges Verhalten. Das ist vielleicht nicht wie Hate Speech strafbar. Aber das ist übergriffig so.
Das passiert natürlich auch zu häufig, dass man da versucht, irgendwie Druck auszuüben. Ne? Das ist, sag ich mal, so eine abgewandelte Form von Hate Speech. Aber ich denke mal, die Problematik steckt da nochmal in so diesem typischen Islam oder in diesem falschen Islamverständnis einfach.
Ja, und das ist so mit die Ursache. Also mit die Ursache, das baut aufeinander auf. So der eine hat so dieses falsche Islamverständnis und arbeitet sich irgendwie dahin und dann, so ist wie so ein Staffellauf. Die übergeben sich so den Staffel. Der eine fragt erstmal so übergriffig, der andere sagt ja, Vorbildfunktion und der andere haut dann richtig raus. So.
Ja. Oder auch beispielsweise allgemein, wenn Frauen über Islam reden oder irgendwas erwähnen oder irgendwas sagen, dann kommt ja direkt, also wenn die dann nicht dem Bild entsprechen, wie manche dann das gerne hätten, dann kommt ja auch direkt dann dieser Hate, so, ah, wie kannst du ohne Hijab jetzt hier über Islam reden, guck mal, wie du aussiehst, du siehst doch aus wie XY und bla und blub und lern doch erstmal dich zu bedecken oder was weiß ich, also da
Kompetenzen absprechen.
Ja, also nur weil dann jemand, wie gesagt, das geht halt nur nach dem Äußeren und umgekehrt, nur weil du vielleicht jetzt ein Mann bist oder ein junger Mann bist und du kein Hijab trägst, aber dann irgendwie sonst was in deiner Freizeit machst, legitimiert das. Also so, weißt du, dann sagt keiner was so irgendwie, dann sagen ja, ist egal, aber sie trägt jetzt keinen Kopf, so, sie darf das nicht so irgendwie.
Männer mit Kopftuch in die Küche und Frauen mit Bärten ab in die Gelehrsamkeit.
Ab in die, ja. Genau, aber es gibt ja noch andere Bereiche, wie beispielsweise das ganze Thema Gendervorstellungen oder auch Sexualität im Allgemeinen, also Homosexualität und was es da noch für vielfältige Sexualitäten gibt. Also, dass man besonders wenn die dann noch muslimisch sind, also muslimische Homosexuelle beispielsweise werden ja auch ständig angegangen, so geht gar nicht. Und da ist halt das Prinzip ja dasselbe, so, ah, du bist homosexuell, wie kannst du über Islam reden?
So, ja, sag
ja. Ja, nee, sprich, also sag ruhig. Also, das,
ja, so, das ist so dieses, als ob es irgendwann ein Ijma' oder so, also so eine Ijma' übersetzt, also so ein Konsens von Gelehrten gegeben hat, so, weißt du? So, weißt du, es gibt, also gesamt muslimisch wird meistens diese eine Meinung verbreitet Und da sagen Leute, nee, das ist so, das hat so zu sein, weißt du? Ohne den Kontext der 1004-jährigen, ohne die Vielfalt der 1400-jährigen Geschichte irgendwie zu kennen, so, weißt du?
Ja, ich hatte letztes Mal tatsächlich so ein Gespräch mit einem Jugendlichen, weil er kam auch, also aber ein reales Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Da ging es auch um Musik, Haram, und er meinte, ja, aber sagen doch die Gelehrten. Und ich habe ihm gesagt, ja, wer sind denn die Gelehrten? So, und du musst doch erstmal, wenn du schon auf der Ebene reden möchtest, musst du doch auch schon so ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen. Und zwar die Gelehrten. Wir können ja heute nach Saudi-Arabien gehen und sagen, okay, was weiß ich, Musik ist Haram oder Frauen dürfen kein Auto fahren oder sonst für ein Kokolores, was sie da verzapfen. Und dann kann ich dir in Saudi-Arabien locker mal mehrere hundert Gelehrte bringen, die genau das bestätigen. Also, wer sind die Gelehrte? Guck doch mal, guck doch, wer die Gelehrte sind, in welcher Strömung die sich bewegen, wofür die sprechen. Es gibt für alles Gelehrte, also es gibt auch für eindeutig harame Sachen Gelehrte, die sagen, das geht in Ordnung. So, weil die halt aus einer gewissen Strömung kommen, so, weißt du? Oder aus gewissen extremen Rändern, aus gewissen Strömungen. Also dieses Argument, jetzt, das geht jetzt so an die ganzen Hate-Speaker, so, ne, die diesen Hate dann verbreiten. So, check doch mal dein Weltbild erstmal, weil mit deinem, ja, das haben die Gelehrten gesagt, frag dich erstmal, wer sind die Gelehrte und wofür stehen diese Gelehrte und welcher Strömung gehören an? Weil du findest für alles Gelehrte, die was sagen. Und das ist auch allgemein bekannt. So, ne, sagt ja auch jeder Gelehrte, frag nur so lange du willst, und dann findest du schon jemanden, der sagt, das ist halal. So.
Ja, aber also die Leute, die sagen, die Gelehrte, die haben, das ist schon, also die kennen keine Gelehrten und die
Ja,
kennen auch keine Me Ge gelehrten Meinungen. Also die
aber
kennen,
das ist ja das ist ja aber das Niveau, auf dem man sich
ja,
begibt.
so, der kennt die Meinung, Musik ist Haram, das wird überall gesagt. Und dann sagt er, die Gelehrten sagen das.
Genau. Und dann hat er diese moralische Überlegenheit dafür, andere zu tadeln und anzugreifen und im Extremfall sogar dann zu entwürdigen. Und das gilt dann halt nicht nur bei Musik, das gilt dann bei Bekleidungsregeln oder was weiß ich, oder wie, also einfach Menschen anzugreifen, bevor man einfach nicht versteht, dass das einfach individuell sieht, so, weißt du, das ist doch nicht mein Thema, was der andere macht, so. Und es macht ihn nicht zu einem, We egal, und auch wenn er sogar sehr sündig unterwegs ist, sagen wir da mal, ne, ist halt so, trotzdem macht es ja nicht zu einem minderen Menschen, so.
Ja,
Respektiere es einfach so.
ich würde akzeptiere
Ja,
es.
akzeptiere, klar, du
Akzeptiere
musst das ja nicht toll finden oder so, du musst
es.
es ja auch nicht ge dem gleich machen, aber hab den Respekt vor der Menschlichkeit einfach in dem Moment und sag so, okay, das ist ein Ding und gut ist. Genau, und aber oft hat man das Gefühl, dass halt so eine bestimmte Vorlage vorherrscht und alles, was der abweicht, die wird angegriffen.
Also man kann das so zusammenfassen, sei einfach vielfältig in deiner Meinung und du kriegst auf jeden Fall was ab. Also
Ja.
sobald du sagst, Musik ist halal, ich finde, man muss das also diese Meinungen, die man hat, ne? Ich finde, man muss die auch nicht erklären. Also, wenn man das für sich selber kann, finde ich, also ich finde das ist auch wieder so ein Punkt, wo es für mich so wieder übergriffig wird, wenn einer kommt und sagt, die Gelehrten, und wenn du ihm sagst, ist nicht so, sagt er, ja, warum denn nicht? Ja, nenn mir mal eine Quelle. Sag ich, wer bist du, dass ich dir eine Quelle nennen muss? Ich habe das für mich habe ich das so festgelegt oder so eingeordnet und ich folge halt dieser Meinung. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, so weißt du. Da kannst du noch 1000 Kommentare schreiben und mich noch so oft beleidigen, juckt dich nicht, so weißt du. Das gilt für Musik, das gilt für meine sexuelle Neigungen, das gilt für whatever, so weißt du. Juckt dich nicht.
Ja, und da liegt immer so ein bisschen der Hund begraben. Da ist halt dieses Gefühl oder dieser Aktionismus, so ich muss irgendwas schützen oder ich muss den Islam schützen oder ich muss das da gerade rücken, weil da gerade irgendwie was schief läuft. Aber vielleicht, um nochmal einen anderen Aspekt zu nennen, der auch da einen sehr starken Hate Speech Potenzial hat, was wir halt bei Qin und Qal auch sehr oft kriegen. Ich finde, so islamisch habe ich immer so das Gefühl, greift uns so nicht so selten jemand an, der uns irgendwie sagt, so, ich weiß nicht warum, aber sobald es in die politische Schiene geht, dann holst du da auch die Leute ab. Also besonders, sage ich mal, wenn wir es jetzt im innermuslimischen Bereich behalten, ist es halt das Thema Nationalismus. Also Nationalismus auch aus, wenn du beispielsweise ja das anprangerst oder so. Also zu sagen, der Politiker XY von Land XY hat Blödsinn gemacht und diese Muslime kommen aus diesem Land, dann ist das für sie schon über, dann ist das schon für die drüber und Grund genug, dich dafür anzugreifen und zu beleidigen. Also da kennen wir ja auch genug Beleidigungen, wo man uns, keine Ahnung, Haus so und so nennt ja, oder wir wären von den keine Ahnung, von irgendwelchen Organisationen bezahlt und von gewissen Religionsgruppen beauftragt und sowas, weiß ich was. Also, oder wie siehst du das? Also das ganze Thema Nationalismus, Politik.
Das, wir werden, glaube ich, nicht, ich glaube, es hat einen Wandel so ein bisschen stattgefunden für dieser religiöse Aspekt spielt auf eine andere Weise eine Rolle, die wir vielleicht nicht so bedienen. Deswegen kriegen wir da nicht so viel ab. Aber wenn man sich so über Politik unterhält realistisch über Politik unterhält und über das, was in der Welt los ist, auch in der muslimischen Welt, hast du halt diese typischen Leute, die dann halt Partei XY, Meinung XY folgen, dann wird entweder gesagt, so, du sagst über den was, warum sagst du nicht über deinen was, so, weißt du? Mhm. So, wer ist meiner? Ich habe weder einen König noch irgendwas, weißt du? Ich lebe hier in Deutschland, meine Kanzlerin, über die können wir gerne reden.
Angelo Merkel.
Angelo Mertens, ja. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen dahingehend gewandelt, das trifft mehr so den Kern, der momentan so los ist.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist unser Kern, weil wir uns da halt sehr stark irgendwie bewegen. Aber ich glaube halt, wie gesagt, wenn du so eine muslimische Beauty-Bloggerin bist, da kriegst du auch ständig
Hasskommentare
oder so. Oder wenn du offen homosexuell bist und Muslim, kriegst du da auch dein Hate ab. Oder wenn du irgendwie muslimischen Content lieferst und dann irgendwie irgendwas Musik laufen lässt, dann kriegst du auch Hate, so, weißt du? Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist halt immer jeder in seiner Bubble oder auf seinem Schwerpunkt. Aber ich würde es jetzt nicht nur auf die Politik schienen. Ich glaube halt, da kommt vieles halt zusammen. Ne, da kommen halt die Menschen irgendwie zusammen und da sind sich viele halt einig, weil diese Vorlage, von der ich eben gesprochen habe, die ist ja, oder kann man, oder wir sind aktuell noch ja sehr oft, ist der Islam in Deutschland oder war es in den letzten Jahren halt auslandsgesteuert, mit halt gewissen nationalistischen Gedankengut, der immer dahinter steckt. Und deswegen trifft das da irgendwie aufeinander. Und viele können das auch gar nicht voneinander trennen. Also deswegen ist da halt auch dieser Personenkult oder so, ja, das ist aber unser muslimischer Führer oder was weiß ich, was für Fantasien da Menschen haben. Und die denken dann, die müssen den halt mit Leib und Leben irgendwie schützen. Und da gibt's Menschen, da kannst du deren, du könntest ihre ganze Familie beleidigen und der wird nicht so reagieren, wie wenn du deren Präsidenten beleidigt hast. So.
Ja. Ja, deswegen ist auch mein Gefühl, dass das in diesem religiösen Aspekt so vielleicht dann bei uns so weniger geworden ist, weil dieser Personenkult halt in der Richtung vielleicht so ein bisschen abgenommen hat, oder? Also es sind nicht mehr so diese klassischen Prediger, so die damals so das Nonplusultra gewesen. Das hat sich so ein bisschen verbreitert, so, also was vielleicht sogar schlimmer ist, dass so viel mehr Influencer oder Content-Betreiber irgendwie unterwegs sind.
Ja, aber das sind ja auch so eine Art Personenkult. Mhm. Also die machen ja nichts anderes. Also im Endeffekt, natürlich hat sich, sage ich mal, die Prediger haben sich da auch, oder diese islamistischen Prediger etc. haben sich da natürlich auch weiterentwickelt und kommen heute in einem, das ist jetzt doppeldeutig, in einem neuen Gewand.
Sünde aber. Ne?
Also so Rollkragen-Prediger heutzutage. Und Ja, und geben sich ganz modern und aufgeschlossen, aber im Endeffekt verbreiten die dieselben Botschaften wie die Prediger vor ihnen, die im langen Gewand und mit Bart da aufgetreten sind.
Okay. So, also halt so Wolf im Schafspelz mäßig.
Ja,
so.
Ja, genau, ja, genau. Aber was können wir denn so vielleicht, oder was kannst du so aus so einer muslimischen, islamischen Perspektive irgendwie dazu sagen? Also was hat das, wie ist das vereinbar eigentlich? Also Hate Speech unter Muslimen, wie ist, und es geht dann um Islam, und ja, wie ist das islamisch überhaupt zu sehen, oder wie ist das mit islamischen Werten irgendwie vereinbar?
Also das ist ja immer so in unseren Recherchen, so sage ich ja immer voll oft, so dass das immer so voll problematisch ist, so im deutschsprachigen so guten Content zu finden, der so halt das aus einer islamischen Perspektive so behandelt. Aber so grundsätzlich würde ich erstmal sagen, so das ist so, das entspricht nicht der islamischen Wertvorstellung, so weißt du, so nur Gutes zu sprechen, gut zu den Menschen zu sein, wer den Menschen Gutes will, so weißt du, soll gut mit denen umgehen. Aber so als erstes kam mir so der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so verkürzt, sprich Gutes oder schweig. Und da gibt's glaube ich auch noch mal so eine längere Version, die dann halt auf die dann halt so darauf eingeht. Wer an Allah und seinen Gesandten glaubt, der ist gut zu seinen Nachbarn. Der ist gut zu seinen Nachbarn. Der soll nur Gutes sprechen oder schweigen. Das war die verkürzte Version halt, Gutes zu sprechen oder zu schweigen. Und dann gibt's auch, glaube ich, noch eine längere Version: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn freundlich behandeln. Der soll gastfreundlich gegenüber seinem Gast sein und halt Gutes sprechen oder schweigen. Das sind so persönliche, so das ist eigentlich so das ist eigentlich so persönlich, an so ein persönliches Gegenüber, wie zum Beispiel Nachbarn oder dem Gast. Aber so im Heute und gerade wenn du unterwegs bist in sozialen Netzwerken, so finde ich, kann man das so übertragen, so weißt du? So, das ist für mich auch so eine Art von, wenn jemand auf deiner Kommentarspalte irgendwie schreibt, dann sei ganz freundlich zu denen, so weißt du, so ganz blöd gesagt, so weißt du. Aber ja. so grundsätzlich gutes Sprechen und Schweigen, so das war so der Hadith, der mir so als erstes gekommen ist. Und dann halt so Sachen wie üble Nachrede, das Fleisch seines Bruders zu essen, so weißt du, das ist auch wieder so, vielleicht so, du sprichst schlecht über deinen Freund, deinen Bekannten, deinen Bruder oder was auch immer, aber so, du sollst auch nicht schlecht über andere Menschen, du isst auch das Fleisch von anderen Menschen, indem du denen mit so Hass entgegnest und mit menschenfeindlichen Aussagen.
Ja, wobei Fleisch vielleicht für einige nochmal erklären. Also das ist natürlich so ein sinnbildliches, ja. So eine Metapher, irgendwie Fleisch seines Bruders essen. Ja. Das ist jetzt nicht so eins zu eins. So,
ist das ein Hadith oder ein
Ein Hadith, glaube ich. Ein
Hadith, ne?
Genau, aber im Endeffekt, also die Grundbotschaft halt, dass es halt eine üble Sache ist. Also man sollte keine üble Nachrede machen. Ja, ich finde auch dieses sprich Gutes oder schweig, muss man halt auch irgendwie, natürlich sollte man immer Gutes sprechen oder schweigen, aber halt in dem Sinne, dass man halt nicht beleidigend wird oder dass man gewisse Grenzen nicht überschreitet. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass du nicht deine Meinung äußern darfst und dass du dir auch nicht irgendwie vielleicht auch spitz zurückantworten solltest, kannst oder wie auch immer. Aber man sollte jetzt, also wenn es jetzt in die Diskussion geht oder so, jemand fährt dich an, musst du dem nicht irgendwie dann noch Herzchen irgendwie zuschicken, um halt Gutes zu sagen. Nee. Aber halt, man sollte trotzdem nicht übergriffig werden halt. Man sollte nicht beleidigend, man soll nicht irgendwie persönlich werden oder entwürdigend dann den Menschen gegenübertreten.
Ja, das finde ich gehört ja auch zu dem gutes Sprechen. Also das ist ja auch immer so, du hast recht, das ist immer so eine Einstellung in unserer Community, so wo genau. Man so gutes Sprechen ist dann nur noch so, nein, sag deinem Bruder nix, kritisier ihn nicht öffentlich, sprich mit ihm direkt, so, weißt du? Nee.
Du sollst schon deine Meinung sagen. sagen, hau schon raus. So. Und das kann auch spitz sein, aber bleib bei der Sache halt irgendwie.
Genau, das gehört auch zum Guten. Das gehört auch zum gutes Sprechen. Also, dass man auch jemandem entgegnet. So, weißt du, wenn jemand Bullshit erzählt und du dem mit einem vernünftigen Ton entgegnest und dem sagst du, tut mir leid, aber so und so ist das leider nicht, oder du betreibst damit, keine Ahnung, Hass oder was weiß ich auch immer, so dieses Counter-Speech, so weißt du, das ist auch so in einem direkten Ton auch entgegnen.
Mhm. Ja, ich finde, also was halt viele ja auch dann irgendwie denken, das wäre eine Art von Nasiha oder Nasaya, also so eine Art dieser islamische Begriff für oder arabisch-islamische Begriff für Ratschläge, einen guten Ratschlag geben, der ja, das ist ja auch so eine Tugend halt gibt einem, also dass man halt Ratschläge gibt, oder wenn man sieht, dass jemand irgendwie was Falsches macht, dass man den auf einer guten Weise zurechtweist oder sagt, hey, so, aber was ich finde, es wird halt immer falsch verstanden oder falsch umgesetzt, sagen wir mal so. Mhm. Also dann irgendwie mit Hate zu reagieren oder jemanden zu beleidigen, zu entwürdigen, bloßzustellen, zu mobben oder so, das ist definitiv keine Nasiha. Sondern Nasiha ist grundsätzlich unter vier Augen, beziehungsweise vielleicht im Online-Sinne in einer Direct-Mail, so, ne? Dann schreibst du dem nicht öffentlich, ne? Und was ich sehr interessant finde, Nasiha und das Wort Wasiya haben dieselbe selbe Wortstamm, und es gibt die Meinung der Gelehrten, es gibt aber die Meinung, die das dann so herleiten, dass sie sagen, ja, das ist halt, also Wasiya ist so dieses, kommt vom Testament, ist aber halt auch vielleicht die Anrede eines Menschen, der gerade im Totenbett liegt. Also man kennt zum Beispiel damals zu Zeiten des Propheten oder halt in der früheren Zeit, Menschen dann lagen da und haben auf ihren Tod gewartet, weil sie schwer krank waren oder warum auch immer. Und deren Familien haben sich um sie gekümmert und waren da, und der Mensch hat dann die Leute zu sich gerufen. Wenn jetzt ein Vater dann seinen Sohn ruft und sagt, keine Ahnung, kümmere dich um dies, kümmere dich um jenes und halt dich an gute Leute und keine Ahnung, also die Botschaften, wo er meint, dass sein Sohn die braucht noch fürs Leben, das ist so eine typische Wasiya, und wenn man sich vorstellt, wie die ablaufen, kann man sich halt vorstellen, wie eine Nasiha ablaufen soll. Also erstmal im ernsten Vier-Augen-Gespräch, dann halt auch mit so einer liebevollen Einstellung. Also ich würde ja nicht im Totenbett normalerweise nicht irgendwelche Hassbotschaften verbreiten, sondern ich würde echt versuchen, auf jemanden innig einzugehen, sehr sensibel zu sein und dem wirklich die Ernsthaftigkeit meiner Botschaft nahezulegen, und das halt in einer sehr schönen Art und Weise, und nicht, weil ich möchte ja nicht sterben und dass er denkt, so, was ein Penner, so. das ist ja nicht so Ziel der Sache eigentlich. Deswegen sollte man halt Nasiha auch in dem Blickwinkel haben. Also nicht zu glauben, dass ich mit einer Nasiha dann jetzt losgehe und die Kommentarspalten mit Beleidigungen und Mobbing irgendwie vollstopfe. Das ist definitiv keine Nasiha. Ich glaube, da kann man auch von Ijma reden.
Ja, aber ich glaube, viele haben diese Definition von Nasiha definitiv noch nie gehört, beziehungsweise nicht verstanden. Also meistens ist das ja immer, also meistens denken die haben ja einen Auftrag, also alles zu korrigieren, was nicht in deren Weltbild passt.
Was ich halt auch sehr schlimm finde, was halt auch, also diese Problematik, um die sich hier alles dreht im Endeffekt, also besonders in diesem innermuslimischen, also dann jemanden zurechtzuweisen, weil eigentlich geht's ja darum, Sünden zu vermeiden oder andere Leute davon abzuhalten, Sünden zu machen, wobei eigentlich die schlimmeren Sünden die zwischenmenschlichen Sünden sind, weil Allah sagt selber von sich, also im Koran, dass er alle Sünden vergibt. Aber damit sind halt die Sünden gemeint, die du gegenüber Allah gemacht hast. Also sei es, keine Ahnung, ist irgendwas, was nur dich und Allah betrifft. Aber Sünden, die du jetzt gegenüber einem anderen Menschen gemacht hast, ich habe dich betrogen, beklaut, belogen, beleidigt, gemobbt, schlecht behandelt, entwürdigt, also alles, was ich, also wo ich das Recht eines anderen Menschen einschneide und ihm das wegnehme, also das berühmte Hack. wenn ich da den Hack von jemandem genommen habe, werde ich dafür zur Rechenschaft gezogen, beziehungsweise werde ich diesem Menschen nach islamischer Vorstellung dem sein Recht wiedergeben am jüngsten Tag. Also, weil Allah sich selber auferlegt hat, mindestens gerecht zu sein. Und es wäre ja ungerecht, wenn ich jemandem was weggenommen habe und er kriegt es nicht wieder. Mhm. Also ist darauf zu achten, dass wir zwischenmenschlich, und ich rede von allen Menschen, und das gilt jetzt nicht nur gegenüber Muslimen, gut zu behandeln oder nicht übergriffig zu werden oder niemanden in seinen Rechten zu beschneiden, eigentlich eine viel größere Aufgabe und eine Sünde, die mich auf jeden Fall wieder einholen wird, als etwas, was ich vielleicht, keine Ahnung, nur zwischen mir und Allah gemacht habe.
Ja, aber ich glaube, diese Leute, Alter, die heute diese ganzen Internet-Rambos, diese ganzen innerislamischen Hate-Speech-Rambos, die würden, glaube ich, sogar, wie heißt nochmal, die würden, glaube ich, sogar Hate-Speech gegenüber dem Propheten betreiben, so, weißt du? Die wären die Ersten, die sagen würden, die den angreifen würden für das, was er sagt oder tut. Die wären die Ersten, die dem seinen Hack nehmen, so, weißt du?
Ja, leider, sehr wahrscheinlich, ja. Aber ja, deswegen aus so einer islamischen Perspektive ist halt Hate Speech überhaupt nicht zu vereinbaren, eigentlich so, ne? Jemanden zu beleidigen oder anzugreifen.
Wie gesagt, das gehört absolut zu diesem ganzen Benehmen, zu diesen ganzen Wertvorstellungen, die ganzen Werte, die man als Muslim eigentlich so mit sich trägt, passt nicht. Es passt einfach nicht.
Ja. Und ja, das ist es halt. Und eben hatten wir über zum Beispiel Takfiris geredet, die bei denen ist ja auch typisch, also die haben ja dann immer diese Ideologie, ja okay, ein Kafir ist weniger wert als ein Muslim, also von daher darf ich das bei dem. Also das stimmt natürlich auch nicht. Also,
ja.
Wäre jetzt vielleicht, würde es den Rahmen sprengen, darauf jetzt auch nochmal tief einzugehen. Sowas bräuchte, glaube ich, einen eigenen eigenen Podcast. Aber eine Story hätte ich noch, auch zu dem Thema. Vielleicht auch für christliche Zuhörer ganz interessant. Und zwar gibt es eine Geschichte im dem Buch Muwatta von Malik, Imam Malik, wo ein Hadith über den Propheten Isa, also Jesus a.s., geschrieben steht. Und zwar wird da beschrieben, dass Isa a.s. einmal dann, oder Jesus a.s. dann einmal irgendwie über einen Marktplatz lief. Ich glaube, es war ein Marktplatz. Und er von einem Gegner halt schwerst beleidigt wurde. Und er hat halt immer mit guten Worten reagiert. Und das ging halt so oft hin und, also mehrfach hin und her. Er hat ihn sehr schwer beleidigt. Jesus a.s. hat gut geantwortet, also nur mit guten Worten geantwortet. Und als dann kam einer auf Isa a.s. zu und sagte, hey, der hat dich voll beleidigt. Kannst du immer dann so ruhig bleiben und dann auch noch gut antworten, statt den irgendwie dann halt zurückzubeleidigen oder so. Und er meinte, er hat das, was in ihm ist, rausgelassen und ich habe das, was in mir ist, rausgelassen. Also da, bei sowas muss man sich dann halt, die Message dieser Geschichte ist halt einfach, wenn ich so hassbeladen bin, sollte ich vielleicht auch mal den Blick irgendwie in mich werfen, warum ich so viel beleidige oder es irgendwie für notwendig halte, da irgendwie sehr entwürdigend zu sein. Und sollte ich vielleicht den Blick in mich nochmal richten, bevor ich mich um Probleme von anderen Menschen kümmere oder vermeintlichen Problemen von anderen Menschen kümmere.
Ja, das sind so Weisheiten, die kann man auf jeden Fall denen empfehlen, die davon betroffen sind. Aber die es betreiben, glaub mir, sehr oft nicht zu helfen. Sehr oft ist das, was in denen ist, das sprudelt aus denen raus.
Ja, aber Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, definitiv. Wie gesagt, also alle, die Interesse daran haben,
nehmt euch die Worte zu Herzen. Ja, aber wir reden ganz nett von denen. Vielleicht kannst du nochmal irgendwie auf so klassisch Täter eingehen. Wer sind diejenigen? Wir hatten eben kurz diese typischen Takfiris von ein paar Jahren irgendwie erwähnt, aber wie schätzt du da so die Täterschaft aus? Wie sehen die aus?
Also wir sind ja schon am Anfang oder zwischendurch immer wieder darauf eingegangen, auf diese Prediger damals. Das war früher so eine Art Beginn Aber so klassisch Täter wäre so für mich in erster Instanz Menschen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, ihre Reichweite zu nutzen. Also sehr oft so möchte gern Influencer, ob klein oder groß, so weißt du, die Reichweite ist gar nicht so ausschlaggebend. Die dann halt, du hast das vorhin auch so gut beschrieben, weißt du, die dann halt so etwas sehen und das aufnehmen und dann das verarbeiten und versuchen, ihre Trollarmeen und so ein bisschen so auf dieses Thema draufzuziehen. Und das ist meistens immer nur so kurzlebig, so weißt du. Und dann so suchen die sich dann wieder die nächste Sau, die durchs Dorf jagen. Das, was mir aufgefallen ist bei solchen Beiträgen, so es gab immer wieder mal so Beiträge, die ich dann halt länger verfolgt habe, weil zwischendurch kam immer wieder mal ein Kommentar. Und dann hat man aber gesehen, dass diese Hauptakteure, also vor allem so diese großen Kanäle, also jetzt, wenn wir jetzt von Online Hate Speech reden, dass die nach kurzer Zeit weg sind, so gar nicht mehr reagieren auf das, was gesagt wurde, dass es denen gar nicht um das Thema an sich ging. Die wollten einfach nur ihre Marke da lassen und dann sind die weg. Und dann so hast du zwischendurch mal noch so ihre Trollarmee, ob jetzt real. Obwohl irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der muslimischen Community, dass die Trolls in der Regel real sind. Also so mit so Bots oder mit irgendwelchen digitalen Sachen, so die voll automatisiert arbeiten, habe ich das Gefühl, irgendwie ist mir das, habe ich das so meine Beobachtung, dass da meistens immer reale Menschen hinter sind.
Ja, aber Trolls kann natürlich einerseits, sage ich mal, können Bots sein. Das wird oft oder viel im politischen Diskurs genutzt, um halt gewisse Meinungsbilder zu entwickeln oder zu entgegenzuwirken. Aber würde ich sagen, habe ich jetzt auch nicht so erkannt oder so, dass da jetzt irgendwie, sag ich mal, automatisiert da was läuft, aber man weiß es im Endeffekt nicht. Mhm. Aber Trolls sind ja auch oft Accounts, die halt mit Fake-Namen unterwegs sind.
Ja.
Die einen Fake-Account auch nur extra dafür gründen, um halt Leute zu beleidigen, um halt nicht deren wahren Identität preiszugeben. Das ist so, wie wenn ich jetzt meinen privaten Account habe oder mit unserem Kill-and-Rail-Account hingehe und überall beleidige, dann wissen direkt die Leute so, okay, wer die sind. So, dann kannst du mich anzeigen oder sonst irgendwas. Aber um dem zu entgehen, mache ich mir halt noch so einen Fake-Account und fange an, darüber Leute zu beleidigen. Und das kann dann auch sein, dass das jemand sieht und selber da kommentiert hat und dann irgendwie dann noch mit seinem zweiten, dritten, vierten Account da auch nochmal kommentiert und dagegen schießt. Um halt so ein gewisses Bild halt aufrecht zu erhalten oder um halt Leute wirklich so großen Schaden wie möglich zu schaffen. Also das zu Trolls halt, dass das halt, also es muss nicht immer automatisiert laufen. Und ich denke, das gibt es auf jeden Fall auch in der muslimischen
Community. Und genau das ist meine Beobachtung. Also man kennt das ja aus diesem rechtsextremen Bereich, so dass die halt so Programme schreiben, die so halt automatisch sich in Kommentarbereichen von irgendwelchen Zeitungen oder von irgendwelchen reichweitenstarken Kanälen irgendwie, und dann passiert die ganze Zeit irgendetwas, also so automatisch so verbreiten die dann halt so Hate. Also, aber meine Beobachtung ist, dass halt in muslimischen, also in so Diskussionen oder in so Kommentarbereichen, wo es so um Themen ging, so die Muslime behandelt haben oder wo Muslime getrollt beziehungsweise gehatet wurden, dass da sehr, also ich, so man hat so vom Gefühl her, weil klar, dass das Fake-Accounts sind, aber so, dass da echte Menschen hinter sind, die tatsächlich so mit ihren 3, 4, 5, 6 Accounts irgendwie
darum, ja, also echte Menschen sind dahinter, weil es geht darum, dass sie halt nicht sich zeigen.
Ja.
Also dass sie halt ja undercover unterwegs sind.
Ja,
also,
klar.
Wenn ich mich mit meinem Klarnamen oder mit meinem Profilbild, mit meinem Gesicht zeige, ist das was anderes, als wenn ich mir ein Bild von, keine Ahnung, was weiß ich wen, oder noch nicht mal ein Foto von irgendwem, das kann auch nur eine Blume sein oder sonst irgendwas, und dann irgendeinen Fake-Name schreibe und schreibe Abu irgendwas oder irgendwas. Und das ist halt auch nur pur erfunden, ist es halt ein Troll-Account, weil du bist nicht mit deinem wahren, mit deiner Identität dazu zu identifizieren. Und das ist ja auch, sage ich mal, um einen kleinen Ausreißer zu machen, ja auch gesetzlich oder wird da ja in der Politik über solche Gesetzesentwürfe gesprochen, ob man soziale Plattformen dazu zwingen sollte oder muss, dass Leute sich nur mit ihren Klarnamen beziehungsweise nur mit Ausweisen oder so Accounts machen können. Das nur so by the way. Aber ja, also Trolls ist aber, denke ich, nicht die automatisierten, aber so Fake-Accounts und halt, aber auch Leute mit normalen Accounts sind da auf jeden Fall sehr stark unterwegs. Ja, sonst halt, was ich halt auch die Beobachtung gemacht habe, ist, dass Accounts mit großer Reichweite, wir hatten ja eben kurz was erwähnt, mit dem Thema, wo wir halt in unserem Podcast über toxische Männlichkeit geredet haben, dass solche Leute beispielsweise mehrere 10.000 Follower haben und die wie so Anführer sind, so weißt du, die brauchen dann nur eine Story zu teilen, irgendwie, ah, guck mal den und dann gehen, keine Ahnung, wie viele hundert oder tausend Leute von deren Followerschaft dann auf diesen Account los und fangen dann diese Person an, fertig zu machen. Und dann halt diese spezielle Schwarmangriffe irgendwie bezeichnen, die dann, die zeigen ja dann, also man von außen betrachtet, denkt man, okay, krass, da sagen jetzt irgendwie 100 Leute, Musik ist haram, jetzt um das bei dem Beispiel zu bleiben, oder Augenbrauen zupfen ist haram oder Schminken ist haram oder was weiß ich, dann hat man als Außenstehender das Gefühl ja, dass die ja recht haben, weil da gerade 100 Muslime das Gegenteil behaupten. Und man vergisst halt auch oft, dass das halt nur ein Ausschnitt ist und dass das halt sehr oft auch einfach gesteuert ist.
Ja klar, aber das ist ja dann das Ziel, Verunsicherung zu verbreiten.
Genau.
Also, ja. Leuten, die auf diesen Account kommen, die sich vielleicht für dieses Thema Augenbrauen zupfen, schminken oder was weiß ich auch immer interessieren, dass denen dann halt so eine gewisse Verunsicherung irgendwie zuteil wird, wo die dann so sagen, ja, okay, ist das nicht doch vielleicht doch nicht korrekt? So, wenn die ein, zwei Leute erreicht haben, haben die doch schon geschafft, was sie wollten. Die haben einfach so ein bisschen Chaos gestiftet.
Es geht nur um Schaden zufügen. Ja? Also ich glaube nicht, dass er besser schläft, wenn er denkt, dass die Person diese vermeintliche Sünde nicht mehr macht. Ich denke, das ist echt nachgelagert, das interessiert gar keinen. Es geht halt nur, ich habe meinen Willen oder ich habe das durchgezogen, was ich durchziehen wollte und habe irgendwie mal Macht ausgeübt.
Ja, das ist alles so diese, wenn man, also man kann das alles immer runterbrechen auf so die einzelnen, auf die einzelnen Communities. Also ja, das, was im Großen passiert, passiert da genauso im Kleinen. Du hast bei der AfD, die zieht dann los und schickt dann ihre Leute los und da passiert genau dasselbe. Das ist alles eine Medaille mit zwei Seiten.
Also die Prozesse oder diese Strukturen und Abläufe sind halt oft sehr, sehr ähnlich und man sieht sie halt in jeden extremistischen Bereichen halt immer wieder.
Und halt, um auf das Thema davor nochmal, da war noch ein Gedanke, den ich hatte, halt diese Anonymität, das ist klar, das hatten wir ganz am Anfang ja auch, hatten wir am Anfang ja auch schon drüber gesprochen. Und B, es gibt Leute teilweise, da fallen auch die Hemmungen, dass teilweise sogar mit Klarnamen Leute dann unterwegs sind und so überzeugt davon sind, was die da machen. Ja. Und dass die gar nicht so juckt, so weißt du, ob die da irgendwie jemanden, ob die da gerade Schaden anrichten gegenüber Menschen.
Ja, und deswegen, definitiv, und deswegen ist auch zum Beispiel so ein Podcast wie diesen, den wir gerade machen, sehr wichtig, weil wir kommen ja dann später nochmal auf, was kann man tun, weil ich glaube, es fehlt echt fehlt es einmal daran, dass viele sich irgendwie hilflos fühlen, beziehungsweise gar nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Also und und wie kann man dagegen vorgehen? Und ich glaube, deswegen muss das halt immer mehr Thema sein, um halt da irgendwie gegenzuwirken. Weil aktuell hat man wirklich das Gefühl, dass Leute da völligen rechtsfreien Raum haben und einfach tun und lassen können, was sie wollen. Und dafür nicht belangt werden.
Ja, ja, klar. Also das ist ja dieses Chaos, was gestiftet wird und Leute verunsichert, die normalerweise in einem anderen Kontext viel drüber nachdenken würden und vielleicht dann so schreiben würden, aber sehe ich jetzt vielleicht doch nicht so. Schminke ist doch gar nicht haram. Wie kommst du denn da drauf, so weißt du? Aber dann, wenn 100 Leute darunter irgendwie die ganze Zeit irgendwas verbreiten, dann entweder ist er davon überzeugt, aber sich denkt so, boah, gar keinen Nerv jetzt da auf diese Bubble und zieht sich zurück Und das ist der Fehler, der dann passiert. Oder der wird tatsächlich verunsichert und fängt dann an, so ein bisschen so zu überlegen, ob das alles richtig ist, wie er das denkt. So, das sind ja so zwei Aspekte, die dann passieren. Und man braucht da einmal genau diese Leute, die eigentlich überzeugt sind, denen müsste man sagen, ey, deine Überzeugung, brich nicht damit oder zieh dich nicht zurück. Du denkst vielleicht für dich in dem Moment, du hast gar keinen Bock darauf, aber die Sachen bleiben ja stehen, diese in den Kommentarbereichen. Dann kommt irgendjemand anders später, guckt da rein und liest das so, weißt du? Und umso mehr Gegenrede so dort passiert, umso mehr hat man dadurch auch gewonnen.
Ja. Und ja, so auch ein Beispiel, was mir gerade irgendwie spontan einfällt, war auch so vor einem Jahr oder so, weil dieses ganze Thema Seiten auf Siffer so auch voll online irgendwie so voll unterwegs, wo auch halt völliger Quatsch ist. Aber wie gesagt, da gibt es leider genug Beispiele. Ich würde aber gerne nochmal einfach vielleicht nochmal den Fokus draufsetzen wollen, was man eigentlich damit anrichtet, weil ich glaube, das wissen viele Täter auch nicht. Wir hatten ja eben kurz gesagt, dass die Hürde oder die Hemmschwelle dann zum Beleidigen oder Entwürdigen oder zu Hate Speech viel niedriger ist, weil man denkt, man schreibt das irgendwie ins Leere, man schreibt das in einen Laptop oder ins Handy und es kommt nicht bei, also man hat nicht diese, man kriegt nicht die direkte Rückmeldung, dass es bei einem Menschen wirklich ankommt und was es bei diesem Menschen auswirkt und was für Folgen das mit sich bringt. So, ja, welche Folgen siehst du denn da, die vielleicht nochmal erwähnenswert wären? Ja.
Also diese Verletzung, also dieses Geschriebene, das verletzt ja. Also da sind ja reale Menschen dahinter. So, das sind ja nicht Einsen und Nullen, die du da irgendwie gegen die du schreibst, so weißt du. Und also du verletzt tatsächlich Menschen. Also es gibt Menschen, die das vielleicht so auf die leichte Schulter nehmen und dann sagen so, juckt mich nicht, was der da sagt, so weißt du. Aber es gibt Menschen, die sind tatsächlich so labil, denen du damit irgendwie langfristigen Schaden bei denen du langfristigen Schaden anrichtest.
Definitiv. Also es gibt ja dann Leute, ich hatte gelesen, dass Leute dann halt teilweise Angst haben, in ihre Accounts reinzugehen, weil sie wissen, da erwartet sie irgendwie nochmal so eine Welle von Hate und Kommentaren. Wie gesagt, kann halt irgendwie zu gewissen Verhaltensstörungen kommen oder ich meine, ja, also das kann zu ganz schwerwiegenden psychischen Problemen mit sehr, sehr, sehr schwierigen Folgen irgendwie führen. Und das muss man sich halt bewusst sein, weil ich glaube, viele denken, okay, ich habe jetzt einmal was geschrieben, aber wenn tausend Leute einmal was schreiben oder tausend Leute dreimal was geschrieben haben, ist das halt nicht nur, ich habe mal eben was geschrieben, so. Und jeder trägt seine Verantwortung damit. Und das muss man, denke ich, so sich vor Augen führen, bevor man irgendwie wild in die Tastatur hämmert. Genau. Aber du hattest eben schon kurz bei dem einen oder anderen Nebensatz irgendwie das Thema oder den Fachbegriff Counter-Speech erwähnt. Vielleicht kannst du das so als hier unter dem Überbegriff, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich vielleicht auch als ja, Mitleser oder Zuschauer, wie kann ich dagegen Hass im Netz irgendwie vorgehen? Und was hat das mit Counter-Speech irgendwie auf sich?
Also Counterspeech ist ja so eine Art Gegenbewegung, nicht Bewegung, so eine Art Fachbegriff, der entstanden ist, halt, der aufzeigt, dass man solche Sachen nicht unkommentiert lässt, also dass man Hassrede nicht einfach stehen lässt, sondern dass man Verhaltensweisen oder beziehungsweise Umgang vermittelt, der dann halt auch sagt, nee, das, was du erzählst, ist Blödsinn und das passiert halt noch sehr wenig. Deswegen, es ist ja meistens so, dass wenige Menschen viel Hass verbreiten und somit versuchen, beziehungsweise es auch schaffen, den Diskurs so ein bisschen mitzutragen. Und dass die vernünftigen Menschen, weißt du, die eigentlich, wenn sie was sagen würden, würden sie denen so ein bisschen das Futter nehmen.
Ja.
Und genau da setzt Counterspeech dann halt an und sagt so, schreib das oder sag das, was du für kritikwürdig hältst. Und ich weiß nicht, ja, es sind halt aber immer noch sehr wenige. Also irgendwie, hier ist eine Zahl. 31% der Verfasserinnen von Hate Speech mussten Kritik von anderen Internetnutzern einstecken und 64% fühlten sich dagegen bestätigt. Deswegen ist es wichtig, das nicht stehen zu lassen, sondern halt Stellung zu beziehen.
Ja, also dann halt klar einfach gegen sein, gegen Hass sein. Also dieses klassische Gegenrede. Also für mich wäre das so eine Art Online-Zivilcourage. Und das bemerken wir halt auch oft, dass Leute sich das dann halt nur angucken und dann auch gar nicht gegen reagieren oder irgendwas tun. Dann schreibt doch irgendwie, weil das hat halt genau diese Gegenwirkung, wenn da so ein Schwarm kommt oder das so stehen lässt, gibt man ja, was du ja eben gerade vorgelesen hast, diese Bestätigung, dass jemand vielleicht recht hat. Mhm. Und du gibst ja auch Menschen, die da angegriffen werden, halt auch eine gewisse Unterstützung und dass man halt nicht damit alleine steht oder dass man mit seiner Meinung oder mit seiner eigentlich legitimen Meinung nicht alleine steht. Und das, wie gesagt, das wirkt sich sehr hemmend gegen so Hate Speech. Von daher ist das halt ja so eine Art Zivilcourage online.
Also, ja, das ist in vielerlei Hinsicht so. Beim Wählen gehen, geh wählen, auch wenn du eine ungültige Stimme abgibst, aber du hast irgendwas gesagt.
Ja.
Du hast ein Statement gesetzt, so, und da ist das genau dasselbe. Lass es nicht unkommentiert. Klar, natürlich, man ist selbst auch manchmal so, wenn man Sachen liest und denkt sich, boah, gar keinen Nerv auf jetzt auf diese Diskussion, aber wenn man es gelesen hat, dann sollte es vielleicht einem so ein bisschen im Gewissen so kratzen, so etwas nicht unkommentiert stehen zu lassen. Dein Kommentar kann wertvoll sein.
Definitiv. Und kann auch Anstoß sein, dass auch andere dann da mit dir einsteigen und dich oder dann halt diese Gegenrede mitmachen. Also es ist so manchmal wie beim Klatschen, fängt einer an, fangen alle an, fängt keiner an, macht's keiner. Ja. Und ich habe da auch immer so ein einer meiner Lieblingsbeispiele, irgendwie was sowas angeht, ist, das ist so wie wenn du ein Verbrechen irgendwie auf der Straße, einen Taschendieb siehst, der klaut einer älteren Person. Ups. Wenn du einen Taschendieb siehst und der klaut einer älteren Person das Portemonnaie oder was auch immer und du siehst das und du drehst dich weg und gehst einfach. So, wem hast du jetzt wirklich geholfen? Du hast dem Dieb geholfen, so, weil du halt nichts getan hast, anstatt vielleicht dann die Polizei zu rufen. Du musst ja nicht immer den Superhelden spielen, aber du kannst immer was tun. Sei es nur die Polizei anrufen, ist vielleicht zu gucken, wo der Dieb hingelaufen ist, etc. Und das ist halt hier auch ganz wichtig. Also wenn man wegguckt, hilft man immer den Tätern. Deswegen gegenreden und gegen Hass sein und sich immer da irgendwie positionieren, ist immer sehr wichtig. Und halt ganz wichtig, was man halt, das tue ich auch regelmäßig, einfach Sachen melden, die mir so beim Scrollen oder beim Swipen oder beim Durchstöbern immer wieder auffallen, wo ich denke, das geht gar nicht, einfach mal melden.
Das bewirkt etwas. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich mache das auch. Also wenn ich was sehe, dann melde. So, das ist so das Mindeste, ja, was ich machen kann, ist das zu melden, und das bringt auch was. Man bekommt ja mittlerweile auch Rückmeldung von den Betreibern, dass die sagen, ja, danke, vielen Dank, du hast etwas, das ist uns nicht aufgefallen, du hast dazu beigetragen, dass wir unser Netzwerk irgendwie sauber halten können. Ja. Wir können jetzt viel über gesetzliche Vorgaben, über soziale Netzwerke, wie nennt sich das nochmal, über diese Algorithmen, und wir können so viel darüber reden, aber so, weißt du, wir können aber auch handeln, und am Ende des Tages ist es beispielsweise das Melden. Das ist so das Niedrigste, was man machen kann.
Ja. Und heute sind wir ja schon so weit, dass halt auch viele soziale Plattformen ja auch wirklich Leute verbannen aus, sag ich mal, die aus gewissen extremistischen Ecken kommen, mitsamt ihrer Belegschaft dann einfach nicht mehr stattfinden. Also von daher, man kann mit Melden sehr viel erreichen. Das sind echt mittlerweile auch sehr einfach gestaltet. Also man braucht da echt nicht viele Klicks oder viel Zeit dafür. Das ist auch mit Absicht so, und das finde ich auch gut so.
Und vielleicht dann nur ein kleines, das ist wirklich nur ein kleines Beispiel, ich will auch gar nicht so weit ausreißen. Ja. Beispiel Donald Trump. Seitdem seine Konten gesperrt sind bei den großen Betreibern, fasst er nicht mehr Fuß. Klar, natürlich hat er bestimmt irgendwo anders auch noch Plattformen. Aber die sind nie, also erreicht dann nicht mehr so die breite Masse, sondern erreicht, ob das ist zwar auch gefährlich, weißt du, wie du gerade sagtest, die Telegram-Gruppen, dann hat man die Leute zwar ein bisschen persönlicher, aber das kann man auch besser kontrollieren. Also das kann, da, man kann besser so sehen, was da passiert, als wenn so durch ein YouTube-Video so, was sich 3 Millionen Leute angucken, du weißt halt aber nicht, wer diese 3 Millionen Menschen sind. Aber in so
Ja.
einer Telegram-Gruppe, die ist schon halt so personalisierter, so, weißt du?
Ja, und es findet halt auch nicht in der breiten Öffentlichkeit statt. Das ist halt sehr wichtig. Es ist halt dann einfach, natürlich, ja, das wäre ja dann ein anderes Thema, will ich, wie gesagt, dann radikalisieren sich Leute da noch mehr irgendwie. Aber wichtig ist, wie du gesagt hast, zum Beispiel mit Donald Trump, wurde von Twitter, der hat ja von Twitter gelebt. Also Twitter war ja sein Politikinstrument und das wurde ihm jetzt einfach genommen halt so, ne? Die haben gesagt, nee, bei uns nicht mehr. Und genau das ist ja eigentlich auch eine Art Zivilcourage dann von Twitter, dass sie gesagt haben, nee, machen wir nicht mehr mit, und raus mit dir. So. Und das ist schon heftig. Und da tut sich aktuell sehr viel. Und ich denke, in der Zukunft wird sich dann noch mehr tun, dass man auch rechtlich da noch mehr vorgehen kann. Aber was ich glaube, was halt viele auch nicht wissen, also wenn man betroffen ist oder auch sowas sieht, und kann man halt auch alles anzeigen. Ne? Also und das ist auch, hat auch nichts damit mehr zu tun. Irgendwie, ich muss jetzt zur Polizei laufen. Da kann man jetzt heutzutage auch online schon Anzeigen stellen. Und ja, einfach polizei.de und gib ihm.
Ja, Anzeige raus. Was vielen ja dann, was viele ja auch vergessen, dass das kein rechtsfreier Raum ist.
Ja.
Also er darf, diese Person darf das nicht sagen, wenn er dich beleidigt, wenn er dich menschenfeindlich oder wie auch immer beleidigt, rassistisch oder wie auch immer. Das darf er nicht. Und weil er das irgendwo ins Netz schreibt, darf er das noch weniger. Und es gibt halt so zum Beispiel IP-Adressen, sowas. Anhand einer IP-Adresse kann man auch persönliche Daten von diesen Menschen, die sich hinter der Anonymität verstecken, irgendwie rausholen.
Ja.
Also, und gerade so online, also da brauchst du auch nicht viel, also es ist halt nicht so, wie du gerade sagtest. Das ist nicht mehr so, ich muss zur Polizei gehen und sagen, hallo Officer, bitte schreiben Sie eine Anzeige.
Hallo, Herr Hauptkommissar. Ja.
Hauptwachmeister.
Also ist ja auch dahingehend deswegen gemacht worden. Also ich denke verstärkt, dass man halt das jetzt auch alles online machen kann. Man versucht dann natürlich die Zugänge so einfach wie möglich zu gestalten. Hat zwar immer noch sehr viel Potenzial nach oben, aber da gibt es heute schon Möglichkeiten und ich denke in der Zukunft halt noch mehr. Ja, und wie ich auch sehr oft mit Hate umgehe, ich verschwende meine Lebenszeit einfach nicht damit. Also wenn ich damit irgendwie angegriffen werde, ich blocke, lösche.
Ja,
Interessiert mich
stimmt.
einfach
Das
nicht.
sind auch Methoden. Blocken, löschen. Das ist
Weg mit
so.
dir.
Du musst dir auch vorstellen, dein Social Media Account ist ja so eine Art dein persönliches Wohnzimmer. Du würdest ja auch nicht irgendeinen, der bei dir vor der Haustür
Ja.
rumpöbelt, irgendwie reinlassen, so weißt du. Blocken, zieh
Zur
dich raus
Seite
mit
mit dir.
dir, zur Seite mit dir.
Zur Seite. Ganz ehrlich, manchmal lese ich das gar nicht durch, wenn ich dann schon sehe, irgendwie irgendein Fake-Bild, null. Null Beiträge, folgt 500 Leuten, ihm folgt niemand. Das wird weggeblockt.
Das nervt dann auch,
Interessiert mich gar nicht, was die Person mir sagen möchte. Weg
wenn so
mit
eine,
dir.
wenn so eine Person dann auf einmal versucht, dir irgendwas zu erklären oder so, weißt du, ey,
Ja.
setz dich doch mit mir hin, also ich sitze auch nicht mit dir und habe eine Maske auf oder so, weißt
Ja. Also da ist also auch ja gar nicht erst drauf einsteigen. Also ich mache das sehr gerne, einfach weg damit. Kann ich auch jedem nur empfehlen.
Ja, definitiv. Ja, wo kann man sich denn weitere Informationen zu dem Thema holen?
Genau, ich finde, eine sehr interessante und sehr informationsreiche Seite ist ja, www.no-hate-speech.de. Da sind sehr viele Informationen rund um das Thema, wo man auch noch mal Hilfe kriegt, wie man damit umgeht. Da gibt es auch tolle Videos und was weiß ich, was alles. So, da ist man auf jeden Fall auch noch mal sehr gut aufgehoben, wenn man sich dahingehend nochmal weiter informieren möchte oder wenn man auch betroffen ist oder irgendwie wissen will, wie man damit umgeht. Hast du noch eine Adresse für uns?
Es gibt eine, also gerade für die Opfer, gerade für Opfer von Hate Speech, Es gibt eine und auch bislang die einzige Beratungsstelle zu der Thematik, die sich speziell auf Hate Speech im Internet, gerade auf diese digitale, was ja momentan ja sehr schlimm ist oder was uns alle ja irgendwo betrifft, halt Opfern hilft, also beratend zur Seite steht. Das kann ich auch noch ans Herz legen. Das vielleicht auch zu verbreiten, so weißt du, an die Zuhörer, dass es vielleicht auch dann irgendwann mehr gibt, weil es gibt halt viele Opfer, genau wie es Opfer von Mobbing gibt, gibt es auch Opfer von klassischem Mobbing, gibt es auch Opfer von Cybermobbing, gibt es auch Opfer von Hate Speech, gibt es Opfer, die damit vielleicht nicht zurechtkommen, so angegriffen zu werden.
Du hast uns, nennst du uns noch die Organisation, die Stelle, wie die heißt?
Also ihr könnt weitere Informationen auf der Internetseite im hateaid.org, also die Organisation heißt Hate Aid und die Internetseite ist www.hateaid.org. Habe ich die ganze Zeit erzählt von einziger, erster, bla bla bla, ohne den Namen zu sagen.
Ja,
Kann.
weil wir gerade in einem Podcast sind, würde ich dich vielleicht nochmal bitten, dass du das ja nicht buchstabierst, aber zumindest sagst, wie es geschrieben wird. Hate8 hört sich für mich an nach Hate8 auf
Ach so,
Englisch.
ja, HateAid, also www.hate, also Hate wie Hate, Hate, und dann Aid, nicht wie 8, sondern Aid, Aid.org, ORG.
Ja, vielen Dank.
Ja,
Dann
gerne.
wissen alle, die zuhören, Bescheid. Es sind auf jeden Fall zwei gute Adressen, wo man sich nochmal beraten lässt, beziehungsweise auch Informationen holen kann rund um dem Thema. Ich würde dann nochmal verbleiben mit den Worten, seid lieb zueinander, hört auf damit. Ist doch alles, macht doch gar keinen Sinn, führt zu gar nichts. Und würde dir dann nochmal die letzten Worte überlassen, lieber Absalom.
Sprecht Gutes, blockiert, wenn euch jemand nervt, und spread love.
Yes, sir.